Nicht, dass ich's schon ergriffen habe, sagt der Apostel Paulus. Seine Worte sind Teil einer Briefpassage, die wir nachher noch hören werden. Ich hab's noch nicht ergriffen. Ich bin noch unterwegs und auf der Suche. Was Paulus sucht und meint, davon möchte ich heute erzählen. Machen wir uns also mit Paulus zusammen auf den Weg. So sind wir hier und zusammen, wo immer wir auch gerade sind, und verbunden mit vielen anderen, im Namen unseres Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt, auch nur ein Werk seiner Hände. Amen. So singen oder hören wir das erste Lied. Steht nicht im Gesangbuch, ein neueres Lied, aber wir haben es auch schon des Öfteren gehört oder auch mal gesungen. Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen und neu beginnen, ganz neu. Da berühren sich Himmel und Erde. Wir beten mit Worten nach Psalm 63. Ich will Gott loben, mein Leben lang. Du bist mein Gott, den ich suche. Nach dir dürstet meine Seele. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir, wie dürres Land nach Wasser. Ich brauche deine Güte zum Leben und verzehre mich nach deiner Gegenwart. Ich suche nach dir in deinem Heiligtum, will deine Nähe spüren in deinem Haus. Meine Lippen sollen dich preisen, ich will dich mein Leben lang loben und zu dir beten mit fröhlichem Mund. Täglich bete ich zu dir, am Tag und in der Nacht, am Ende eines Tages oder wenn ich wach liege. Du bist mein Helfer und beschützt mich mit dem Schatten deiner Flügel. Ich will Gott loben mein Leben lang. Du bist mein Gott, den ich suche. Amen. Und von dieser Suche schreibt Paulus, ich habe es vorhin schon angedeutet, zu Beginn, nicht, dass ich es schon ergriffen habe. Und diesen Satz hören wir nun im Zusammenhang Wort aus dem Brief an die Gemeinde in Philippi, Kapitel 3. Paulus schreibt: Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte, und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird, die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen, ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Ich weiß nicht, ob ich Paulus beneiden soll oder die Gemeinde, der er diese Worte schreibt. Und ich möchte sagen, nach diesen Worten, vielleicht ein anderer auch, der diese Worte gehört hat, ja, typisch Paulus, schwere Kost beim ersten Hören. Ob es den Menschen damals in Philippi auch so ging wie uns heute? Vielleicht blieben ja auch sie ein wenig ratlos zurück oder sagen sich, naja, lass uns das nochmal hören, irgendwie komme ich da nicht mit. Wenn Paulus vom Glauben schreibt, dann ist das auch nicht so leicht mitzukommen. Er berichtet von seinen eigenen Erfahrungen, wie sich plötzlich in seinem Leben alles verändert durch diese wundersame Begegnung mit dem auferstandenen Christus. Plötzlich sieht er sein Leben in einem ganz neuen Licht. Wo etwas Neues beginnt, erscheint das Alte in einem ganz anderen Licht. Es ist ja eigentlich kein Licht, denn das Neue überstrahlt ja alles und das Alte ist dann eher so der Schatten. Neuer Arbeitsplatz, alles super mit einem Mal. Und die alte Arbeit, ja, Stress mit dem Chef, schlechtes Betriebsklima, keine Wertschätzung. Das, was war, wird nur noch negativ gesehen. Neue Liebe, alles rosarot im siebten Himmel schweben und das, was vorher war, nur noch Stress, kein richtiges Leben mehr. Dabei fing doch auch hier alles so wunderbar an. Manchmal übertreibt man auch und da gibt's dann nur noch schwarz und weiß, himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Für Paulus gab es diesen Neuanfang in seinem Leben. Und über das Leben davor verlieh er kein gutes Wort. War es wirklich so schlimm? Das war ja für ihn die Erkenntnis schlechthin, der Glaube, der unverdiente Glaube, sich einfach öffnen für das, was kommt. Ich glaube, weil Gott an mich glaubt. Davon ist Paulus ergriffen und davon will er seiner Gemeinde erzählen. Und allen Menschen, denen er begegnet auf seinen Reisen. Mit einer Überzeugung, die ihresgleichen sucht. Er war ja immer schon ein Streber und Perfektionist, das liegt wohl in seiner Persönlichkeit begründet. Er kann einfach nicht aus seiner Haut, manches bleibt ein Leben lang Veränderung und Neuanfänge hin und her. Ich bin anders und ich kann von dem, was Paulus erfahren hat, nicht erzählen. Von so etwas wie Bekehrung, ein Erlebnis oder Ereignis, das mich innehalten ließ und mich zum Glauben brachte. Zu einer für Paulus ja umwerfenden Erkenntnis. Ich denke auch an Martin Luther, vom Augustinermönch zum Reformator. Und Luther hat diesen Wandel, diesen Neuanfang Paulus zu verdanken, seinen Briefen. Auch ihm wurde schlagartig bewusst, dass man sich Gottes Liebe nicht verdienen kann und muss, indem man sich an religiöse Vorschriften hält. Im Rückblick auf diesen Neuanfang schreibt Luther: Da fühlte ich mich wie ganz und gar neugeboren, und durch offene Tore trat ich in das Paradies ein. Ja, das Neue, wie ein Paradies. Manchmal kommt es einem im Leben auch so vor, Neues beginnt. Ich fühle mich wie neu geboren und es ist wie ein Paradies. Ich fühle mich frei, das Alte ist abgelegt, ein für alle Mal. Freiheit, endlich Neues kann beginnen. Es ist eines meiner Lieblingslieder im Gesangbuch, Lied 395. Gedichtet für eine Trauung im Sommer 1989 in Thüringen, damals DDR. Freiheit, ja, das war das Thema jener Tage im Sommer 89. Die Sehnsucht war groß. Gemeinsames Leben in Freiheit, das gilt für die Ehe und für die ganze Gesellschaft. Und dann die dritte und letzte Strophe dieses Liedes mit diesen eindrücklichen Bildern. Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt. Er selbst kommt uns entgegen. Die Zukunft ist sein Land. Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit. Die Tore stehen offen. Das Land ist hell und weit. Aber das gilt nicht nur mitten im Leben, sondern auch am Ende. Am Ende eines Lebens. Wir haben in diesen Tagen ein Gemeindeglied zu Grabe getragen. Und in der Traueranzeige hat die Familie es so ausgedrückt: Einschlafen dürfen, wenn man das Leben nicht mehr selbst gestalten kann, ist der Weg zur Freiheit. Also Sterben und Tod als Weg zur Freiheit, als Tor zum Paradies. Das, was einen Menschen beschwert, etwa eine Krankheit, die sich wie ein Räuber eines Menschen bemächtigt, all das fällt mit einem Mal ab. Kein Leid, kein Schmerz, keine Beschwernis mehr. Das Alte ist nicht mehr und Neues wird entstehen. Ich glaube auch nach dem Tod. Davon war Paulus übrigens auch schon überzeugt. Der Leib, so schreibt er, wird in die Erde gelegt, in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Ein wenig beneide ich Paulus doch für seinen Glauben und seine Hoffnung. Auch wenn ich manchmal nicht mitkomme. Aber das liegt dann wohl an der unterschiedlichen Biografie. Ich bin nicht Paulus und ich habe das, was er so Umwerfendes erfahren hat, so auch nicht erlebt. Und ich vermute, die meisten von uns auch nicht. Von Martin Luther habe ich schon gesprochen. Von unseren reformierten Glaubensvätern, es waren ja nun einmal Männer, Zwingli und Calvin, ist jedenfalls nichts Ähnliches wie bei Luther überliefert. Aber sie haben auch ihren Glauben gelebt und für unsere Kirche wichtige Glaubenssätze entwickelt. Sie haben die Kirche auf den Kopf gestellt oder wieder auf die Füße, auf das Fundament der Bibel, ganz wie man will. Die Kirche muss immer wieder erneuert werden, haben sie gesagt und gefordert und damit selbst angefangen. Reformation, Erneuerung an Haupt und Gliedern. Sie haben den einzelnen Menschen ernst genommen und ihm zugetraut, die Bibel selbst zu lesen in der eigenen Muttersprache. Auch mal den althergebrachten Glauben hinterfragen, die Traditionen über Bord werfen, wo sie das Eigentliche des Glaubens überwuchert haben oder wo anderes wichtiger wurde, damals der Prunk, das Geld, die Macht, wo Menschen im Namen unseres Gottes auch Angst gemacht wurde, wo Krieg geführt wird im Namen Gottes. Hat das mit dem Glauben zu tun? Paulus war sicher ein Eiferer im Glauben. Er hat im Namen Gottes gepredigt, missioniert und sein Leben in zwei Teile eingeteilt, das Leben vor Christus und das Leben mit ihm. So ganz anders ist das bei Paulus und uns heute. Und der Graben, der ist auch so unüberbrückbar über die 2000 Jahre dazwischen. Auch wenn das alles so ist, wenn uns vielleicht auch wenig mit ihm verbindet, mit seinen Erfahrungen damals, so stolper ich doch über eine Aussage von ihm. Nicht, dass ich's schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich's wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Das gefällt mir, denn ich weiß, dass ich letztlich nichts weiß. Ich suche genauso wie andere. Ich suche nach dem, was dem Leben Sinn gibt. Ich suche Frieden. Ich suche auch Antworten. Nichts ist schlimmer, als wenn man schon die Antworten weiß. Ich taste mich vorwärts mit meinem manchmal kümmerlichen Glauben. Ich zweifle und bin angefochten. Warum Gott? Wie Jesus frage ich nach Gott und klage manchmal auch. Wir sind zusammen unterwegs im Glauben und im Zweifel mit Jesus, mit Paulus, mit all den anderen vor uns. Das unterschreibe ich sofort, dass ich weder irgendwas ergriffen habe, noch in irgendeiner Weise vollkommen bin. Mir fallen Worte von Dietrich Bonhoeffer ein, die mich schon als junger Mensch bewegt haben. In einem Gedicht von ihm heißt es, Bonhoeffer sitzt im Gefängnis und die einen sehen ihn so und andere wiederum anders. Da schreibt er, wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott, denn wer ich auch bin, du weißt es, dein bin ich, o Gott. Diese Worte haben mich ergriffen, solche Worte oder auch Musik, ein Lied, ergriffen. Ob in einer großen Kirche oder auch mit jungen Leuten auf dem Konfi-Camp. Ich denke auch an andere Worte von Bonhoeffer, die solch eine Kraft haben, ganz ergriffen von Worten und der Musik, von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Ja, das ist es. Da spüre ich etwas in mir drinnen. Trost und Hoffnung im Leben und darüber hinaus in diesen Worten. In der Musik, in der Gemeinschaft oder auch, wenn ich in einer Kirche bin, allein oder zum Gottesdienst. Das möchte ich erfahren und ergreifen. Danach strecke ich mich aus, weil ich spüre, dass mich das trägt und mir Mut macht, immer wieder neu auf der Suche in Christus, verbunden mit ihm. Amen. Das nächste Lied thematisiert auch dieses Sehnen, dieses Suchen. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst.
Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach
Wir beten. Wir suchen dich, Gott. Immer wieder suchen wir dich, weil wir Orientierung brauchen, Trost und Kraft für unseren Lebensweg. Danke, dass du dich finden lässt. Danke, dass auch du uns suchst, uns zurückrufst und neu ausrichtest. Wir brauchen deine Nähe für uns und für alle, die uns nahestehen. Wir brauchen deine Hilfe für alle, die Not leiden, krank oder verletzt sind an Leib und Seele. Hilf du, Gott, dass sie Heilung erfahren. Wir brauchen dein Mittragen für alle, die bedrückt und voller Trauer sind, denen das Leben zur Last geworden ist, die verlernt haben zu leben und die Hoffnung verlieren. Hilf du, Gott, und richte sie auf. Wir brauchen Hoffnung für die Menschen in den Kriegsgebieten dieser Welt. Hilf du mit deinem Frieden. Gott, deinen Segen brauchen wir für uns und für die ganze Schöpfung. Schenke du Mut und Zuversicht. Und gemeinsam beten wir, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Gott, wir bitten dich, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über unserem Leben und sei uns gnädig. Wende uns dein freundliches Angesicht zu und schenke uns Frieden. Amen. Das Nachspiel hören wir. Von guten Mächten, wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns, am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.